Ich habe uns heute, so hoffe ich, eine sehr ermutigende Geschichte aus dem Alten Testament überschrieben mit Furchtlos, mit Gottes Übermacht. Und ich lese einen Bibeltext aus 2. Könige 6, Vers 8 bis 23 in unserer Bibel auf der Seite 553. Und der König aus Syrien führte einen Krieg wider Israel und beratschlagte sich mit seinen Knechten und sprach: Wir wollen uns lagern, da und da. Aber der Mann Gottes sandte zum Könige Israels und ließ ihm sagen: Hüte dich, dass du nicht an den Ort ziehst, denn die Syrer ruhen daselbst. So sandte denn der König Israels hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes sagte, verwahrte ihn und hütete daselbst und tat das nicht einmal oder zweimal allein. Da war das Herz des Königs zu Syrien Unmuts darüber und rief seinen Knechten und sprach zu ihnen: Wollt ihr mir denn nicht sagen, wer ist aus den Unseren zu dem Könige Israels geflohen? Da sprach seiner Knechte einer: Nicht also, mein Herr König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagte es alles dem Könige Israels, was du in der Kammer redest, da dein Lager ist. Er sprach: So geht hin und seht, wo er ist, dass ich hinsende und lasse ihn holen. Und sie zeigten ihm an und sprachen: Siehe, er ist zu Dothan. Da sandte er hin Rosse und Wagen und eine große Macht. Und da sie bei der Nacht hinkamen, umgaben sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stund frühe auf, dass er sich aufmachte und auszöge, und siehe, da lag eine Macht um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Knabe zu ihm: O weh, mein Herr, wie wollen wir nun tun? Er sprach: Fürchte dich nicht, denn derer ist mehr, die bei uns sind, denn derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Knaben seine Augen, dass er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Und da sie zu ihm hinabkamen, bat Elisa und sprach: Herr, schlage dies Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach den Worten Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen: Dies ist nicht der Weg nach der noch die Stadt. Folget mir nach. Ich will euch führen zu dem Mann, den ihr suchet, und führte sie gen Samaria. Und da sie gen Samaria kamen, sprach Elisa: Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, dass sie sahen, und siehe, da waren sie mitten in Samaria, mitten im Feindesland. Und der König Israels, da er sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie schlagen? Er sprach: Du sollst sie nicht schlagen. Welche du mit deinem Schwert und Bogen fähest, die schlage. Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lasse zu ihrem Herrn ziehen. Da ward ein groß Mahl zugerichtet, und da sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen die Kriegsleute der Syrer nicht mehr ins Land Israel. Gott bewahrt sein gehorsames Volk, mein erster Punkt. Israel, das Volk Gottes, lebte im Krieg mit Syrien. Und die Syrer setzten alles daran, das Volk Israel zu besiegen und zu zerstören. Und so lesen wir im ersten Vers von unserem Text für heute, in Vers 8: Und der König aus Syrien führte einen Krieg wider Israel und beratschlagte sich mit seinen Knechten und sprach: Wir wollen uns lagern da und da. Der König von Syrien hatte eine besondere Strategie, mit der er das Volk Israel vernichten wollte. Er versuchte, das Volk Israel durch einen heimlichen Hinterhalt zu schlagen. Sie lagerten sich da und da und versteckten sich immer woanders, um dann anzugreifen, wenn keiner damit gerechnet hatte. Heimliche Feinde, verborgene Widersacher sind besonders gefährlich, weil man auf solche Feinde nicht gefasst ist, weil man sich nicht darauf einstellen kann. Heimliche Feinde vervielfachen die Macht des Bösen, denn sie scheuen die offene Konfrontation und die Auseinandersetzung mit der Wahrheit von Angesicht zu Angesicht. Heimliche Feinde sind voller Feigheit und Lüge. Und so waren auch die Syrer, die gegen Israel kämpften. Die Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen, ist eine wahre Geschichte des Volkes Israel. Aber wir wollen diese wahre Geschichte auch auf uns Christen übertragen, weil wir auch einen Feind haben, mit dem wir ständig im Kampf sind, den Satan. Und weil die Kinder Gottes immer im geistlichen Kampf sind mit den Mächten der Finsternis. Paulus schreibt darüber in Römer 6, Vers 12. Er sagt, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, also nicht nur mit irgendwelchen Menschen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das heißt, so wie damals das Volk Israel im Krieg mit Syrien stand, so stehen wir auch im Krieg, im Kampf mit bösen Mächten der Finsternis. Und wir können einiges von damals vom Volk Israel lernen und auf uns heute übertragen. Angriffe im Geheimen, im Verborgenen, können wir nicht vorhersehen. Wir können uns nicht darauf einstellen. Angriffe aus dem Hinterhalt kommen in Situationen, in denen wir uns in Sicherheit wiegen, in denen wir glauben, kein Problem zu haben. Aber genau solche Situationen scheinbarer Sicherheit sind besonders gefährlich, weil der Feind keine Rücksicht nimmt. Er kämpft mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Satan hat da kein Interesse an einem fairen Kampf. Er hat kein Interesse an der Wahrheit oder an offener Konfrontation. Und er kommt am liebsten in der Gestalt eines Freundes, in friedlicher Umgebung. Er arbeitet mit List, mit Heuchelei. Er arbeitet mit viel Lüge, mit Verleumdung, Satan, der Verleumder. Er tut alles, um uns kampfunfähig zu machen. Die Frage ist, warum macht das der Teufel? Warum macht er das? Satan kämpft um jede Menschenseele und wir sind blind dafür oft. Er kämpft um jeden Christen, der ihm entschieden nachfolgen will. Er will so viele oberflächliche Christen wie irgend möglich. Er möchte so viele faule Kompromisse wie irgend möglich. Er möchte tausend Entschuldigungen, warum du Jesus nicht nachfolgen kannst. Satan und der Teufel, seine bösen Geister, haben nur ein Ziel. Sie wollen so viele Menschen wie möglich verführen. Und am liebsten die Christen, dass sie sich von Gott abwenden. Satan möchte so viele Menschen wie möglich mit sich in die Hölle nehmen, dass sie in der Verdammnis enden. Deshalb finden eigentlich geistliche Kämpfe vor allem dort statt, wo Christen mit ganzem Ernst Jesus nachfolgen wollen. Wo sie wirklich Jesus den ersten Platz geben wollen. Und wenn du ständig angegriffen wirst, wenn du täglich in einem geistlichen Kampf stehst, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass du mit ganzem Ernst Jesus nachfolgen möchtest. Und dass du bereit bist, keine faulen Kompromisse zu machen. Du möchtest kein oberflächliches, kein halbherziges Christsein leben. Aber hören wir, was in dieser Geschichte passiert. Als das Volk Gottes so hinterhältig, so gemein und so hinterlistig angegriffen und zerstört werden soll. Aber der Mann Gottes, Vers 9, sandte zum Könige Israels und ließ ihm sagen, hüte dich, dass du nicht an den Ort ziehst, denn die Syrer ruhen da selbst. Der Mann Gottes war der Prophet Elisa. Und Elisa hatte nur eine Aufgabe. Er sollte das Wort Gottes, das Reden Gottes seinem Volk weitergeben. Elisa war das Sprachrohr Gottes, mit dem Gott seinen Willen seinem Volk weitergegeben hat. Und der Mann Gottes sagte den Israeliten: Hüte dich, dass du nicht an den Ort ziehst, denn die Syrer ruhen da selbst. Das heißt, Elisa wusste von Gott, wo die Gefahr lauert. Elisa wusste, wo sie besser nicht hingehen sollten, weil dort der Feind und das Böse und die Zerstörung auf sie gewartet hat. Und Elisa sagt zum König von Israel: Hüte dich, dass du nicht an den Ort ziehst. Warum? Weil dort die Syrer gewartet haben, im Hinterhalt. Das Böse, die Zerstörung auf sie gewartet hat. Frage: Wie reagierst du, wenn Gott dich in seinem Wort dazu auffordert, das Böse zu meiden, der Sünde zu fliehen? Was machst du mit den Aufforderungen in der Bibel, Gottes Wort zu hören, es zu lesen, es zu glauben und danach zu tun? Elisa sagt: Denn die Syrer ruhen da selbst. Das heißt, wenn du Gottes Wort ignorierst, dann wartet das Böse auf dich. Sich Gott und seinem Wort zu widersetzen, macht dich selber kaputt. Und Gott warnt uns doch nur deshalb, weil er uns liebt und weil er es gut mit uns meint. Es gibt keine einzige Aufforderung in der Bibel an uns Christen, die uns kaputt machen will und zerstören will. Alles, was in seinem Wort gesagt ist, ist Wahrheit und Leben. Alles, was Gott von uns erwartet, ist das Beste, was uns jemals passieren kann. Deshalb lies sein Wort, es ist deine Nahrung. Höre die Aufforderung, hüte dich, dass du nicht an den Ort ziehst. Und dann halte dich fern davon, von dem, was Gott nicht haben will. Meide allen bösen Schein, fliehe vom Bösen in jeder Gestalt. Und was macht der König von Israel, als er vom Mann Gottes hört, dass er dort nicht hingehen soll, dass er das nicht tun soll? Er ist gehorsam. Er tut, was Gott von ihm haben möchte. Er orientiert sich am Wort Gottes, ohne einen Kompromiss zu machen. Und das ist ein großer Segen für das ganze Volk. Und so lesen wir in Vers 10: So sandte ihn der König Israels hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes sagte, verwahrte ihn und hütete da selbst und tat das nicht nur einmal oder zweimal allein. Das heißt, der König hört auf den Mann Gottes, der Gottes Wort weitergegeben hat, und er prüft den Ort und die Gefahr und er findet die Wahrheit. Er findet heraus, dass dort sich die Syrer versteckt haben. Dass Gott, der in das Verborgene sieht, die Wahrheit gesagt hat, dass der Ort tatsächlich gefährlich war. Und der König verwahrte oder sicherte den Ort der Gefahr. Und er war in dem Bereich besonders vorsichtig und der Feind hatte keine Chance, hatte keine Möglichkeit, ihn zu Fall zu bringen. Und dann steht hier: und tat das nicht einmal oder zweimal allein. Das heißt, Gott hatte immer und immer wieder bewiesen, nicht nur ein oder zweimal, öfters, dass er recht hatte. Dass es sich gelohnt hat, Gott und seinem Wort zu gehorchen. Deshalb schreibt David im Psalm 19, Vers 8 bis 9: Das Gesetz des Herrn ist ohne Wandel, also ohne Veränderung, unterquicket die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Albernen, die Unverständigen, weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Gottes Wort macht weise. Gottes Wort ist richtig. Es erfreut das Herz. Es ist lauter und rein. Es erleuchtet deine Augen. Es erquickt deine Seele. Denn Gottes Wort ist ohne Wandel. Es ändert sich nie. Die Maßstäbe dieser Welt mögen sich ändern, aber Gottes Maßstäbe ändern sich auf gar keinen Fall. Und Gottes Wort bewahrt uns, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Es schützt uns vor Gefahr, vor den Mächten der Finsternis, so wie damals das Volk Israel, vor den Feinden, die sie zerstören wollten. Deshalb ist Gottes Wort so zentral für uns Christen. Es ist Wahrheit und Leben. Deshalb lesen wir täglich in diesem Wort und wir predigen aus diesem Wort, wir prägen es uns ein. Es ist die göttliche Kraftquelle für unser Leben. Psalm 119, Vers 11. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wider dich sündige. Wenn du ein Problem mit einer Sünde in deinem Leben hast, dann behalte sein Wort in deinem Herzen. Lese viel darin. Lerne Bibelverse auswendig. Beschäftige dich ständig mit Gottes Wort und du wirst feststellen, die Sünde verliert immer mehr Raum in deinem Leben. Gottes Wort hat eine starke, eine reinigende Kraft in deinem Leben, wenn du es im Herzen hast. Deshalb behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wider dich sündige. Mein zweiter Punkt, Satan missbraucht göttliche Gaben. Vers 11, 2. Könige 6, 11. Da war das Herz des Königs zu Syrien Unmuts darüber und rief seinen Knechten und sprach zu ihnen, wollt ihr mir denn nicht ansagen, wer ist aus den unseren zu dem Könige Israels geflohen? Der syrische König, er kann nicht verstehen, was hier passiert, warum seine geheimsten Pläne bei dem König von Israel landen. Wie kann es sein, dass alles, was hinter verschlossenen Türen beraten wird, direkt beim Feind landet? Da muss doch ein Spion im Werk sein. Da muss doch ein Verräter in den eigenen Reihen existieren. Alles andere hielt er nicht für möglich oder denkbar. Menschlich gesehen hat der König recht. Aber unserem Herrn bleibt eben nichts verborgen. Psalm 139, Vers 1 bis 4. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Hast du das gewusst? Gott kennt alle deine Gedanken, alle Worte, bevor du sie aussprichst. Ihm können wir nichts vormachen. Deshalb war Gott auch in der Lage, seinem Volk die Gedanken der Feinde des syrischen Königs zu offenbaren. Und so hatte der syrische König keine Chance, geheime Pläne zu schmieden und das Volk Gottes zu überraschen. Vers 12, da sprach seiner Knechte einer, nicht also mein Herr König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt es alles dem Könige Israels, was du in der Kammer redest, da dein Lager ist. Da gab es also einen Knecht beim syrischen König, der hatte verstanden, wie das funktioniert. Dass Gott selber seinem Volk die Geheimnisse verraten hatte. Vers 13, er sprach, so geht hin und seht, wo er ist, dass ich hinsende und lasse ihn holen. Und sie zeigten ihm an und sprachen, siehe, er ist zu Dothan. Der syrische König sagt sich, das, was Elisa für den israelischen König tut, das könnte er ja doch auch für mich tun. Ich lasse ihn holen, rede mit ihm. Der syrische König hält das Reden Gottes durch Elisa für eine rein menschliche, für eine rein weltliche Begabung, die er sich kaufen, erobern und erzwingen kann. Und dann würde er ja auch wissen, was der israelische König denkt und tut. Und so könnte er endlich gegen Israel gewinnen und siegen. Aber das geht nicht. Was Gott in uns durch seinen Geist bewirken kann, kann nicht in den Dienst Satans gestellt werden. Zu allen Zeiten haben Menschen versucht, geistliche Gaben gegen das Gute zu verwenden. Zu allen Zeiten hat der Satan so getan, als hätte er geistliche Gaben. Und es hat alles so ausgesehen, als wären es geistliche Gaben. Aber es war nur eine äußere Show. ohne bleibende Frucht, ohne das Wirken des Geistes Gottes. Deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein bei allem, was so fromm, so erfolgreich daherkommt und Menschen in den Mittelpunkt stellt. Das könnte auch ein Werk Satans sein. Jesus hat uns in Matthäus 7 davor gewarnt. Matthäus 7, Vers 15 bis 17. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Also ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt arge oder böse Früchte. Es sieht alles so geistlich, so erfolgreich, so christlich aus, aber es bleibt keine Frucht übrig. Es bleibt nur Show, nur eine tolle Veranstaltung, aber keine bleibende Frucht. Denn bleibende Frucht ist immer Frucht für die Ewigkeit. Gerettete Menschen, Menschen, die Vergebung erfahren, Menschen, die von Neuem geboren werden und einen Platz im Himmel finden, die Jesus annehmen. Dann mein dritter Punkt, die Ohnmacht der Feinde Gottes. Vers 14. Da sandte er hin Rosse und Wagen, also der König der Syrer, und eine große Macht. Und da sie bei der Nacht hinkamen, umgaben sie die Stadt. Die Feinde des Volkes Gottes kommen mit Rossen, mit Wagen und großer Macht. Die Überlegenheit war erdrückend, weithin sichtbar. Sie kommen bei Nacht im Schutz der Dunkelheit. Sie umzingeln die Stadt. Keiner sah sie kommen. Offensichtlich nicht einmal Elisa, der immer wusste, was seine Feinde getan haben. Und so sitzt Elisa in der Falle. Gegen so eine Übermacht hatte er auch als Mann Gottes keine Chance. Was sollte er als eine einzelne Person gegen so einen militärischen Aufmarsch ausrichten? Das müssen wir uns merken. Satan kommt immer übermächtig, immer aufgeblasen. Er tut immer so, als hätten wir schon verloren. Er kämpft mit allen Mitteln gegen uns. Mit Lüge, mit Heuchelei, Übertreibung, Einschüchterung, Angst, Drohung und grenzenloser Selbstüberschätzung. Und Vers 15, und der Diener des Mannes Gottes stund frühe auf, dass er sich aufmachte und auszöge, und siehe, da lag eine Macht um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Knabe zu ihm, Ave, mein Herr, wie wollen wir nun tun? Oder wie kommen wir da raus? Der Diener von Elisa stand früh auf und sieht um die Stadt feindliche Rosse und Wagen. Umzingelt. Und er bekommt es mit der Angst zu tun. Er sagt, Ave, Ave, ein Ausruf des Schreckens und der Angst. Und der Knecht fragt Elisa, was machen wir jetzt? Wie sollen wir auf diese Übermacht reagieren? Menschlich gesehen gab es keine Chance, diesem Heer zu entkommen. Aber die menschliche Sicht war hier eben vollkommen falsch. Und sie führt immer zu falschen Ergebnissen. Geistliche Kämpfe werden mit geistlichen Mitteln gewonnen. Und geistliche Kämpfe rechnen immer mit der Allmacht Gottes, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Mich erinnert das in Psalm 34, Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so in Fürchten, und hilft ihnen aus oder heraus. Das ist doch wunderbar. Der Engel des Herrn lagert sich um dich. So ist das. Der Engel des Herrn, der in der unsichtbaren Welt lebt, der lagert sich um uns. und er hilft uns heraus, wenn wir in Not sind. Und es ist so wichtig, dass wir nie den Blick auf die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes verlieren. Deshalb sagt Elisa zu seinem Knecht in Vers 16, und das ist der zentrale Vers im ganzen Kapitel, er sprach: Fürchte dich nicht, denn derer ist mehr, die bei uns sind, denn derer, die bei ihnen sind. Das gilt für alle Kinder Gottes. Auch wenn alles wie eine Niederlage aussieht, derer ist mehr, die bei uns sind, denn derer, die bei ihnen sind. Das ist immer so. Und ich wünsche mir so, dass wir alle das niemals vergessen. Wie oft schon waren wir in großen Schwierigkeiten? Wie oft schon waren wir in aussichtslosen Situationen? Paulus zählt in 2. Korinther 11 seine Schwierigkeiten auf. Und das, was er aufzählt, toppt alles, was wir alle zusammen jemals erlebt haben. Er sagt in 2. Korinther 11, Vers 25, ich bin dreimal gestäubet, ausgepeitscht, einmal gesteinigt, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Tag und Nacht habe ich zugebracht in der Tiefe des Meeres. Also er ist auf dem Wasser getrieben. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen, zu Wasser, in Gefahr unter den Mördern, in Gefahr unter den Juden, in Gefahr unter den Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Wüste, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße, ohne was sich sonst zuträgt, nämlich dass ich täglich werde angelaufen und trage Sorgen für alle Gemeinden. Und obwohl Paulus das alles durchgemacht hat, so hat er doch darauf vertraut, dass Gott bei ihm ist, dass er eingreift, dass seine Wege immer gute Wege sind und dass alles dazu dient, Gott zu verherrlichen und ihn groß zu machen. Warum ist das bei uns auch so? Warum? Denn derer ist mehr, die bei uns sind, denn derer, die bei ihnen sind. Es gibt keine aussichtslose Situation für uns Christen, vor der wir uns fürchten müssten. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Mit unserem Herrn werden wir immer auf der Seite des Siegers sein. Deshalb halten wir uns an ihm fest. Wir setzen unser ganzes Vertrauen auf unseren Herrn. Weil wir wissen, dieses Vertrauen hat eine große Belohnung. Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Wenngleich das Meer wütete und wallete und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Der Knecht Elisas hatte große Angst, weil er die Größe Gottes nicht gesehen hat. Er hatte keinen Blick für die Allmacht Gottes. Und so lesen wir in Vers 17, und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Knaben seine Augen, dass er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Elisa bittet, dass seinem Knecht endlich die Augen aufgehen für die Realität Gottes. Und was sieht er? Der ganze Berg um Elisa herum, voll feuriger Rosse und Wagen. Es waren nicht nur Rosse und Wagen, es waren feurige Rossen und Wagen. Um klarzumachen, gegen diese Rosse und Wagen kann keiner gewinnen. Merken wir uns das, prägen wir uns dieses Bild ein. Unser Vater im Himmel ist der allmächtige Gott. Er liebt uns in Situationen zu bringen, die vollkommen hoffnungslos sind, dass wir endlich begreifen, wie groß er ist. Er möchte uns so gerne im Angesicht völliger Verlorenheit seine Größe und seine Herrlichkeit zeigen. Hören wir auf, die Probleme unseres Lebens selber lösen zu wollen. Wir kriegen es sowieso nicht hin. Fliehen wir zu Gott. Fliehen wir uns in den Gehorsam Gott gegenüber. Ernähren wir uns mit seinem Wort. Damit sind wir für die geistlichen Kämpfe unseres Lebens bestens gerüstet. Und dann der vierte Punkt, die Blindheit und Verlorenheit der Feinde Gottes. Ab Vers 18. Und da sie zu ihm hinkamen, also diese Rosse und Wagen der Syrer, bat Elisa und sprach, Herr, schlage dies Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Die Syrer mit ihren Rossen und Wagen kommen zu Elisa. Und Elisa bittet den Herrn, dass er sie mit Blindheit schlagen. Und dann waren sie blind. Was für ein wunderschönes Bild. Dem Knecht Elisas werden die Augen geöffnet und den Feinden Elisas werden die Augen geschlossen. Dem Knecht Elisas werden die Augen des Glaubens geöffnet und er sieht plötzlich die Größe Gottes und die unbeschreiblichen Wunder Gottes. So ist das auch bei uns. Denn je mehr wir mit Jesus leben und ihm nachfolgen, desto mehr sehen wir seine Größe und seine Treue. Und wir wissen, unser Herr tut auch heute noch große Wunder. Er hat alles im Griff. Es lohnt sich, ihm gehorsam zu sein. Es lohnt sich, ihm blind zu vertrauen. Und die Feinde Gottes, die meinen, alles zu sehen, alles zu wissen, die glauben, alles im Griff zu haben, werden plötzlich blind und vollkommen hilflos, weil sie jede Orientierung für das, was richtig und falsch ist, verloren haben. Denen, die glauben, werden die Augen geöffnet und denen, die nicht glauben, werden die Augen verblendet, dass sie selber das nicht sehen, was jeder Mensch normalerweise sehen kann. Und so rennen die Menschen ohne Gott durch ihr Leben mit verblendeten Augen. Sie leben so, als würden sie nie sterben. Sie tun so, als müsste Gott sie annehmen, weil sie so gut sind. Obwohl sie nie Buße getan haben über ihre Sünde und sie keine Vergebung haben. Und obwohl es für sie deshalb auch keinen Weg in den Himmel gibt. Es ist nichts als Blindheit, wenn alte Menschen sich keine Gedanken über den Tod machen. Nichts als Blindheit. Alle Menschen werden von Gott gerichtet. Alle Menschen kommen in die Hölle, wenn sie keine Vergebung der Schuld haben. Das ist doch nicht meine Erfindung. Das hat doch Gott in seinem Wort gesagt. Jeder, der ehrlich zu sich selber ist, muss erkennen, dass er Vergebung braucht. Diese Welt ist nicht durch Zufall entstanden. Alles ist von Gott und zur Ehre Gottes geschaffen. Und viele Menschen sehen das nicht, weil sie in ihrer Sünde und Gottlosigkeit blind sind vor die Realität Gottes, vor der sie einmal erscheinen müssen. Vers 19. Und Elisa sprach zu ihnen, dies ist nicht der Weg noch die Stadt, folget mir nach. Ich will euch führen zu dem Mann, den ihr suchet, und führe sie gen Samaria. Die Feinde sind gekommen, Elisa zu fangen, und plötzlich sehen die Verfolger den nicht, den sie gefangen nehmen wollten. In ihrem glühenden Eifer, Elisa zu finden, folgen sie blindlings dem Mann, den sie eigentlich gesucht haben. Und was macht Elisa? Er führt sie gen Samaria. Israel, Samaria ist Israel. Elisa führt die syrischen Feinde mitten ins Feindesland. Er führt sie in eine Situation völliger Wehrlosigkeit und Hilflosigkeit. Trotz aller Macht und List, trotz aller Überzeugung der eigenen Überlegenheit, merken sie gar nicht, wie sie sich selber zerstören. So ist das bei allen Menschen, die ohne Gott leben wollen, die in ihrem Stolz glauben, alles besser zu wissen. Vers 20, und da sie gen Samaria kamen, sprach Elisa, Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, dass sie sahen. Und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Die Feinde Israels sind in der Falle. Es werden ihnen die Augen geöffnet. Und sie sahen, dass sie alle gefangen und irregeführt waren. Eigentlich wollten sie Elisa gefangen nehmen. Und jetzt waren sie selber gefangen. Was muss das für ein Schrecken gewesen sein, als sie mit ihnen die Augen geöffnet wurden und sie ihre hoffnungslose Situation erkannten? Und wisst ihr, es kommt die Stunde, da werden allen Menschen die Augen geöffnet. Es kommt die Stunde, wo alle blinde Leidenschaft, aller Stolz und Hochmut zu Ende ist. Es kommt die Stunde, wo es keine Möglichkeit mehr gibt, umzukehren, Buße zu tun, Jesus anzunehmen. Das ist dann, wenn wir vor unserem Schöpfer erscheinen müssen. Dann wird Gott alle Menschen richten und in die Hölle werfen, die ihn zu Lebzeiten nicht angenommen haben. Wir lesen das in Offenbarung 20, uns zur Warnung, weil es einen zu spät gibt. Denn wenn wir vor Gott stehen, gibt es keine Möglichkeit mehr umzukehren und Jesus anzunehmen. Und dann mein fünfter und letzter Punkt, Gottes Größe und Gnade, demütigt die Feinde Gottes. Vers 21, und der König Israels, da er sie sah, sprach er zu Elisa, mein Vater, soll ich sie schlagen? Vers 22, er sprach, du sollst sie nicht schlagen. Welche du mit deinem Schwert und Bogen fähst oder einfängst, die schlage. Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Der König Israels fragt Elisa, ob er die Feinde Gottes umbringen soll. Und Elisa sagt ihm, bringe die Feinde nur dann um, wenn du sie vorher mit Krieg und Schwert und Bogen bekämpft hast. Aber mach das jetzt nicht in einer Situation, wo sie vollkommen wehrlos sind, wo du sie nur noch abschlachten musst. Stattdessen demütige sie so, dass sie diese Situation nie mehr vergessen und dass sie über ihre Feindschaft dem Volk Gottes gegenüber nachdenken. Lass Gnade vor Rechter gehen. Gib ihnen Wasser und Brot und dann schick sie heim. Elisa will den Feinden Gottes zeigen, was es bedeutet, gegen Kinder Gottes zu kämpfen. Kein Mensch, egal wie groß und mächtig und stark er ist, kann jemals gegen Gott gewinnen. Auch wenn die Menschen es nicht sehen, weil sie blind sind. So gilt doch das, was Elisa seinem Knecht gesagt hat. Vers 16, er sprach, fürchte dich nicht, denn derer ist mehr, die bei uns sind, denn derer, die bei ihnen sind. Gottes Überlegenheit ist so gewaltig, dass wir sie nicht in Worte fassen können. Wir haben als Kinder Gottes allen Grund, auch in größter Not und größter Anfechtung gelassen zu sein. Deshalb kommen wir doch hier zusammen, um uns zu ermutigen. Wir haben allen Grund, nie den Mut zu verlieren, immer Gott zu vertrauen. Deshalb fragt der Psalmschreiber im Psalm 2, im Vers 1, warum toben die Heiden und die Leute reden so vergeblich? Und dort steht in Vers 4, aber der im Himmel wohnet, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Wenn Gott die arrogante Gottlosigkeit der Menschen ansieht, dann kann er darüber nur lachen. Was für eine Dummheit, was für eine Selbstüberschätzung. Dass die Menschen meinen, sie könnten sich Gott selber in Gedanken machen. Sie könnten Gott irgendwelche Vorschriften machen. Lesen wir noch den letzten Vers. Da ward ein Großmahl zugerichtet, und da sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, da sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen die Kriegsleute der Syrer nicht mehr ins Land Israel. Die Feinde, Todfeinde, wurden gespeist und entlassen. Der König Israels ist Gott gehorsam, lässt Gnade vor Recht ergehen. Mit dieser Reaktion haben die Syrer nicht gerechnet. Wenn sie in der gleichen Situation gewesen wären, hätten sie ihre Feinde alle umgebracht und abgeschlachtet. Aber die Israeliten haben das nicht getan. Das ist am Ende der Geschichte noch ein Hinweis auf Jesus. Jesus hat auch Gnade vor Recht ergehen lassen. Und er ruft alle Menschen in seine Nachfolge. Er ruft Juden und Heiden gleichermaßen, so wie damals Juden und Syrer. Und wisst ihr, es steht so viel auf dem Spiel und wir verstehen das nicht. Möge uns Gott die Augen öffnen, so wie damals dem Knecht Elisas, damit wir sehen, wie groß Gott ist, wie sehr wir seine Vergebung brauchen. Paulus sagt, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes und bei dir auch nicht. Jesus fragt in Matthäus 16, Vers 26, was hülfe es dem Menschen, so die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Denn es bringt uns nichts ein, wenn wir Reichtum, Genuss und Macht in dieser Welt gewinnen und am Ende unsere Seele verlieren, weil wir keine Vergebung haben und in die Hölle kommen. Was kann ein Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Nur das Blut Jesu, sonst nichts. Deine eigene Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid, sagt die Bibel. Nur wer Jesus annimmt, wird gerettet. Nur wer sich demütigt und Buße tut über seiner Sünde, kommt in den Himmel. Möge Gott es schenken, dass noch vielen Menschen die Augen geöffnet werden. Dass es nichts Wichtigeres gibt, als Jesus zu kennen und ihm zu gehören. Möge unser Herr es schenken, dass noch viele Menschen Jesus finden und Vergebung ihrer Schuld erfahren. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus, was für eine ermutigende Geschichte. Vergib uns unseren Kleinglauben. Stärke unseren Glauben. Mach uns mutig, dir zu vertrauen. Wir wissen, dass du einen guten Plan mit unserem Leben hast. Bei jedem Einzelnen, egal durch welche Not er gerade geht, du bist treu, du stehst zu deinen Kindern. Und es ist normal, dass wir angegriffen sind. Es ist normal, dass wir geistliche Kämpfe haben. Aber du lässt uns auf der anderen Seite auch Siege erfahren. Du lässt uns erleben, wie du stärker bist gegen alle Mächte der Finsternis. Du lässt uns erleben, wie du am Ende den Sieg behältst und das letzte Wort hast. Deshalb wollen wir dir vertrauen, dir gehören und als deine Kinder leben. In Jesu Namen. Amen.